Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Jesus sprach zu Nikodemus: Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Dies aber ist das Gericht. Das Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Ja, ein paar Worte zu den beiden Texten. Die ja auch noch aufeinander Bezug nehmen, so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, sodass jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Wie kann denn die Schlange, die kupferne Schlange da in der Wüste, wie kann die denn heil wirken? Dadurch, dass sie angeblickt wird. Ich stelle mir das so vor, sozusagen wie eine Art Meditation. Die gebissen sind und in deren Adern das Gift schon tobt, gucken diese Schlange an. Da es ums eigene Leben geht, gucken sie bestimmt länger hin. Dabei haben sie die Chance, dass ihnen aufgeht, dass diese Schlange, die das Gift verspritzt, nicht nur die konkrete Schlange ist, die da am Boden entlang wuselt, sondern sich auch etwas Schlangenartiges sozusagen in ihre Seelen geschlichen hat, oder jetzt in meine, des Gebissenen. Nämlich das ganze Murren, die Unzufriedenheit, wäre ich doch in Ägypten geblieben, jetzt schleppe ich mich da durch die Wüste. Was soll das überhaupt, wo kommen wir denn hin, kommen wir hier überhaupt nochmal raus? Und der Moses, naja, wenn ich den so sehe, kann man denn dem trauen? Der hat ja schon mal einen umgebracht. Hat er wirklich Gutes vor? Vielleicht komme ich drauf, wenn ich diese sozusagen Schlange da betrachte, dass es gar nicht nur um das konkrete Gift geht, das jetzt die realen Schlangen in meine Adern gespritzt haben, in mein Fleisch, sondern dass es auch um die Vergiftung meiner Seele geht. Und wenn ich anfange, dabei auszuhalten, geschieht ja vielleicht auch sowas wie ein Läuterungsprozess, nämlich dass mir auch klar wird, eigentlich, ich bin ja mitgegangen, Ich habe ja dem Wort geglaubt, ein Fest in der Wüste für Gott führen. Jetzt wird's schwieriger, obwohl zu essen habe ich, wenn es schmeckt mir auch nicht besonders, aber immerhin. Jetzt wird's schwieriger und ich werde mutlos. So schnell, braucht nicht viel. Es könnte sein, dass ich an der Situation auch meine eigenen Anteile entdecke, die ich dabei habe. Ich lasse mich eben schnell unterkriegen. Wenn es nicht so läuft, wie ich mir vorstelle, dann bin ich schnell mutlos, werde bitter, sarkastisch, gebe auf, mache den anderen Vorwürfe, schiebe denen die Schuld zu. Die haben mich ja schließlich in die Wüste geführt. Das mache ich alles. Und über diese Läuterung wird sowohl das Gift in der eigenen Seele irgendwie neutralisiert, als auch eben möglicherweise das reale Gift der realen Schlangen. Es ist ja so, dass Innenwelt, also innerseelische Welt und Außenwelt irgendwie in einem Spiegelungsverhältnis stehen. Wenn mein Inneres vergiftet ist, das kann ich zu verbergen, wenn ich es überhaupt merke, zu verbergen suchen, wie ich das will. Die Leute im Kontakt merken das. Es kommt sozusagen zu den Poren raus. Gerade wenn ich mir Mühe gebe, es zu verstellen, umso deutlicher wird's. Und entsprechend reagieren die auf mich. Sie gehen weg oder antworten heftig oder sarkastisch oder zynisch auf mich. Also entsprechen irgendwie dem, was in meinem Inneren ist. Und so könnte man sich den Zusammenhang von der Vergiftung durch die des Leibes, durch die realen Schlangen und der Vergiftung der Seele durch diesen Geist des Murrens und der Mutlosigkeit und der Unzufriedenheit vorstellen. Und die Heilung käme dadurch zustande, dass man sozusagen durch die Meditation dieses Giftspenders, erstmal dieses Äußeren, auch vordringt zum Zustand der eigenen Seele. Ja, genauso wie Mose die Schlange erhöht hat, wird der Menschensohn erhöht. Und erhöht heißt bei Johannes immer zweierlei. Zum einen ist die Erhöhung am Kreuz gemeint, da ist man ja so ein Stück über dem Boden befestigt. Also es ist eigentlich der Zustand letzter Erniedrigung. Und zugleich ist es bei Johannes auch der Ort der Verherrlichung. Also, erstmal Teil 1, das Kreuz. Was sieht man, wenn man einen Gekreuzigten meditiert? Das ist ja der Tod, oder geht ja da so, also die Leute sind da befestigt und wegen der Schmerzen und der Anstrengung lassen sie sich sinken. Dann hängen sie irgendwie so an den Armen. So kann man aber nicht gut atmen. Also wird die Luft knapp und sie kriegen das Gefühl zu ersticken. Das hat man nicht gerne. Also was macht man? Man strebt nach oben und versucht mit aller Kraft nach oben zu kommen. Da kann man einen Moment auf, aber dann hat man natürlich auch keine Kraft mehr und sinkt wieder nach unten. Und darin besteht, so geht dieser Todeskampf. Darum ist wenn die Jesus vorher sein Kreuz tragen lassen oder ihn prügeln und so, ist es durchaus gnädig, weil einfach dieser Kampf dadurch abgekürzt wird. Wenn man das anguckt und verfolgt und bedenkt, dann könnten wir auf Folgendes kommen. Wir machen das auch so. Wenn es uns, wo wir sind, irgendwie der Mangel zieht auf beim Gekreuzigten an Luft, bei uns ist es unterschiedlich. Unzufriedenheit oder ach, wir können nichts mit uns anfangen, weil die Langeweile oder irgendwas fängt an weh zu tun oder Ängste kommen. Was machen wir? Wir versuchen nach oben zu streben und den einen Zustand zu erreichen, dass diesem Mangel abgeholfen wird. Mit aller Kraft streben wir nach oben und haben viele Weisen, die wir kennen, die wir da anwenden können. Die sind irgendwie alle vom Typ mehr vom Guten. Mehr Erfolg, mehr Anerkennung, streben nach mehr Anerkennung, nach mehr Bekanntheit, mehr Geld, nach mehr Konsum. Gehen wir mal wieder ins Kino oder ins Theater, Ablenkung. Wir reisen, wir mehr teurere Hobbys und. Das sind unsere Möglichkeiten, die wir kennen, die unsere Gesellschaft uns bietet, um dem sich annähernden Gefühl des Mangels, der Unzufriedenheit oder was auch immer eben, mehr Gesundheit, mehr Wellness zu entgehen. Also wir versuchen, wie ein Gekreuzigter der Notlage irgendwie zu entrinnen. Und ähnlich wie beim Gekreuzigten geht es uns auch, nachdem uns etwas mehr vom selben, ein bisschen Erleichterung gebracht hat, ist ganz schnell nach der Erleichterung gleich vor der Erleichterung. Die hält nicht lange an. Sie führt uns nicht auf eine Hochfläche, sondern mehr oder weniger lange danach fühlen wir uns wieder ähnlich, wie wir uns vorher gefühlt haben. Dem Gekreuzigten würde man sagen, am besten lässt du dich hängen. Ich meine, das wird er nicht können, weil sich der Körper halt wehrt. Aber eigentlich wäre das das Beste. Dann hättest du es am schnellsten hinter dir. Das heißt, die Lösung wäre Sterben. Für uns übertragen würde das heißen, wir müssten die Illusion aufgeben, es gäbe oder es könnte ein Leben ohne Tiefs geben. Das ist eine Illusion, sondern Tiefs gehören zum Leben. Und Phasen der Langeweile, des Murrens, des Unglücklichseins gehören zum Leben. Wir müssten uns gestatten können, die zu durchleben, statt nach oben zu streben und alles dran zu setzen, die möglichst nicht zu erleben. Wir müssten auch aufgeben, unsere Vorstellung, dass wir wüssten, was ein gutes Leben ist oder was überhaupt gut und richtig und schlecht und falsch ist im Leben. Gut, glauben wir, ist, Wir ziehen uns da hoch. Ob das so gut ist, es bringt ja nicht allzu viel. Also da müsste auch sozusagen ein bisschen was bei uns selber sterben. Es ist vermutlich so, dass man ohne das Durchleben von Tiefs in seinem Leben auch keine Tiefe bekommt. Jetzt das Kreuz als Ort der Verherrlichung. Der da hängt, der hängt ja da freiwillig. Also Jesus hätte sich dem Zugriff der Polizei leicht entziehen können, indem er über den Ölberg, der ja am Ostrand der Stadt liegt, nach Jericho runtergeht und von dort nach Galiläa und weg wäre er gewesen. Nein. Er hängt da freiwillig, weil er den Willen seines Vaters tun will. Den Willen Gottes seines Vaters. Der ist ihm sowieso heilig, seine Speise wär's, den zu tun. Er will gehorsam sein. Jetzt ist Gehorsam keins der Worte, die uns besondere Freude machen. Aber Gehorsam auf Gott ist nochmal was anderes als das, was wir unter Gehorsam kennen, nämlich dass uns einer anschafft und wir müssen uns im Grunde unterwerfen und das machen, ob es uns passt oder nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht, ist wurscht. Der eine befiehlt, der andere gehorcht. Beim Gehorchen auf Gott, beim Gehorsam gegenüber Gott, ist es insofern anders, weil ja Gott kein mir gegenüber anderer ist, der mir jetzt einfach was anschaffen kann, sondern mit Augustinus gesprochen, Gott ist das Innerste, ist mir innerlicher als mein Innerstes. Wie redet denn Gott überhaupt zu mir? Auf jeden Fall, wir müssen beginnen zu horchen. Und worauf wir horchen können, ist nur die Wirklichkeit, in der wir jeweils leben. Das Hören auf Gott beginnt also damit, dass wir versuchen, der Wirklichkeit, unserer Wirklichkeit, inne zu werden. Die überhaupt wahrzunehmen, ja vielleicht sogar überhaupt zuzulassen, denn wir sind geübt darin, nur Teile der Wirklichkeit zuzulassen und welche, die uns nicht so ins Konzept passen, außen vor zu lassen. Also Gehorsam gegenüber Gott beginnt erstmal damit, die eigene Wirklichkeit zuzulassen, wahrzunehmen und ein Stück zu durchleben. Damit sind wir interessanterweise ganz nah bei dem, was der Gekreuzigte sozusagen tun sollte, nämlich sterben, um seine Lage zu bessern. Sterben im Sinn von anfangen, die Situation, in der er ist, in der des Mangels, der Luftnot, zu durchleben, zuzulassen und zu durchleiden. Das Hören würde das auch für uns verlangen, nämlich das an uns heranzulassen, was ist, und nicht gleich zu sortieren, das gefällt mir nicht, das darf jetzt nicht sein, das muss weg, das gehört sich nicht, nee, gut ist es nicht, auch weg, nee, das ist falsch, weg, so, sondern weg müssen erstmal unsere Vorurteile, unsere Voreinstellungen sozusagen, damit die Wirklichkeit, wie sie ist, überhaupt an uns herankommen kann. Das wäre der Beginn von Gehorchen. Das Ende von Gehorchen mit Blick auf Jesus ist seine Erhöhung im Sinn von Verherrlichung. Auferstehung erhöht zur Rechten Gottes, alle Knie beugen sich vor seinem Namen. Würde, Fülle, ewiges Leben. Das ist offensichtlich das Ende des Weges des Gehorsams. Was wir hier üben in diesen Tagen, ist eigentlich genau das Hören. Wir versuchen, unsere Wirklichkeit, wie sie ist, und versuchen das zu lernen. Unsere Wirklichkeit jetzt, wie sie ist, an uns heranzulassen und bei dieser unserer Wirklichkeit auszuhalten, gegen unsere Tendenzen daraus zu gehen, wenn sie uns eben nicht gefällt, wenn sie unangenehm ist, wenn wir was sehen, was uns nicht passt, gegen unser Streben nach oben. Wir wollen möglichst frei und ungebunden sein und erleben und üben hier das Gegenteil, nämlich das, was ist, was gegeben ist, was da ist, was auch ich bin, anzunehmen, im Bewusstsein gegenwärtig sein zu lassen. Warum? Dahinter steckt die Überzeugung, dass dies der Weg ins wahre Leben ist. Dass unser Leben dann ganz genauso gewandelt wird in auferstandenes, ewiges Leben, verherrlichtes Leben, so wie das, wie wir das von Jesus glauben. Das ist im Grunde der Sinn dessen, was wir hier versuchen zu tun und zu üben. Da liegt natürlich eine fundamentale Wende drin. Also statt dem Vermeiden von allem, was unangenehm, schmerzlich, beängstigend, beschämend ist, was wir vielleicht zunächst für falsch und so weiter halten. Die Wende ist, sich davon zu bekehren, zu da sein zu lassen, was ist. Also zwischen das eigene Handeln und dem Beginn, etwas zu merken, sozusagen eine Pause zu setzen, in dem da sein darf, was ist, wo ich dessen inne werde, wo ich das prüfen kann, um zu sehen, was es wirklich ist, um mich darin auch läutern zu lassen und dann so zu handeln, wie es mir durch diesen Prozess hindurch klar geworden ist. Das hört sich irgendwie sehr schlicht an, so wenig, aber es ist eine total große Veränderung und eine sehr folgenreiche Veränderung, die eben bedeutet, dass wir unsere Vorstellung, wie das Leben sein sollte, sich anfühlen sollte und von gut und richtig, dass wir die aufgeben. Das hat auch was mit der Sünde mit der Ursünde des Adam zu tun. Der hatte ja alles, fast alles. Es gab nur eine kleine Einschränkung. Von dem Baum dürft ihr nicht essen. Aber das war zu viel verlangt. Er wollte alles. Er wollte nach oben ungehindert alles. Wir versuchen hier, das, was ist und was uns natürlich begrenzt, anzuerkennen, indem wir es da sein lassen. Und das Zweite war die Vorspiegelung, ja, und wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein wie Gott und gut und böse und wissen, was gut und böse ist. Und das ist auch was, was wir aufzugeben haben. Wir wissen das erstmal nicht so sicher. Wir haben unsere Meinungen darüber, was gut für uns wäre, aber da kann man sich ganz schön irren. Bei Kindern, da erlebt man das, die wollen um 8 nicht ins Bett oder wann sie ins Bett gehen müssen und machen ewig darum und finden das ganz klasse, sind bester Laune, die Laune wird sogar immer besser, wie sie glauben, aber man spürt, auweia, wenn es jetzt nicht bald Ruhe gibt und die nicht ins Bett kommen, erstens, die sind am nächsten Morgen fix und fertig, die hängen da und das Überdrehtsein kippt um und dann sind sie nur noch verdrießlich. Die wissen nicht, was gut für sie ist. Und so wissen wir auch an vielen Stellen erstmal nicht wirklich, was gut für uns ist. Das Beste wäre, was eben ist, überhaupt sich nahe kommen zu lassen und zu prüfen. Und dann am Ende dieser Prüfung zu merken, ah ja, das probiere ich jetzt. Das setzt aber eben voraus, dass man was ist, an die eigene Haut kommen lassen muss und ein Stück durchleben und durchleiden muss. Und das ist das, wovor wir zurückscheuen.